Fernfusion. In diesem Abschnitt wollen wir uns dem derzeit viel diskutierten Thema der Kernfusion widmen. Tatsächlich handelt es sich dabei um keine menschliche Erfindung, sondern wir sind alle gewissermaßen bereits mit ihr vertraut. Denn durch den Prozess der Kernfusion liefert unsere Sonne die Energie für das gesamte Sonnensystem und damit natürlich auch für unsere Erde. An ihrer Oberfläche ist es mit 5500 Grad schon ziemlich heiß, aber ihr Inneres erreicht eine unvorstellbare Temperatur von 15,7 Millionen Grad. Diese Hitze ist eine Folge des enormen Drucks von 200 Milliarden Bar, der dort herrscht. Unter solchen Bedingungen gelingt der Sonne die Fusion von jeweils 4 Wasserstoffkernen zu einem Heliumkern. Weil die 4 Wasserstoffkerne aber schwerer als ein Heliumkern sind, bleibt etwas Masse übrig. Und die verwandelt sich nach Einsteins berühmter Formel E gleich mc² in Energie. Beim Fusionsreaktor Sonne kommen da schnell recht große Zahlen zustande, denn in jeder einzelnen Sekunde verbrennen dort 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu 596 Millionen Tonnen Helium. Und aus diesen 4 Millionen Tonnen Masseverlust wird eben jene Energie, die wir in Form von Wärme spüren können. Sie steuert nahezu alle Prozesse auf unserem Planeten, abgesehen von denen im Erdinneren, also auch unsere Wettermaschine. Wer jetzt übrigens fürchtet, 4 Millionen Tonnen Masseverlust pro Sekunde wären viel, unterschätzt die Größe unseres gelben Zwergsterns, so ihre astrophysische Klassifizierung, stark. In den bisherigen 4,5 Milliarden Jahren ihrer Existenz hat die Sonne auf diesem Weg gerade mal ein Zehntausendstel ihrer Masse verloren. Wir können also vergleichsweise entspannt bleiben. Aber nicht nur wir, sondern auch die Sonne selbst profitiert vom Fusionsprozess. Denn lediglich wegen des bei der Energiefreisetzung nach außen gerichteten Strahlungsdrucks fällt sie unter ihrer eigenen Schwerkraft nicht einfach in sich zusammen. Durch die Kernfusion verringert sich der Anteil der Wasserstoffatome, derzeit etwa 92%, zugunsten der Heliumatome, derzeit knapp 8%, natürlich weiter. Die Sonne verbraucht also ihren Treibstoff, so dass sie, sich heute in ihrer Lebensmitte befindend, in weiteren rund 4,5 Milliarden Jahren ihrem Ende entgegengeht. Wenn es soweit ist, bläht sie sich zunächst zu einem roten Riesen auf, dessen Durchmesser etwa bis zur Marsumlaufbahn reicht, und spätestens dann ist unser Planet Geschichte. Den Riesen wird es rund 1 Milliarde Jahre lang geben, und danach verharrt die Sonne für einige weitere Jahrmilliarden im Zustand eines weißen Zwergs, mit anfangs sehr starker, später sehr geringer Leuchtkraft. Letztlich verschwindet sie als schwarzer Zwerg ganz aus dem optischen Spektralbereich. Der Zahn der Zeit nagt also an allem. Wir brauchen uns mit diesen Dimensionen allerdings nicht zu beschäftigen, sind wir demgegenüber doch nur eine vorübergehende Erscheinung im Universum. Der faszinierende Gedanke für uns, wenn wir das nachmachen könnten, dann hätten wir hinsichtlich der Energieversorgung auf unserem Planeten einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Denn bei der Verschmelzung von Atomkernen erhält man aus wenig Rohstoff sehr viel Energie. Und zusätzlich hinterlässt dieser Prozess kaum Abfallstoffe, dazu gleich mehr. Fast zu schön, um wahr zu sein. Leider gibt es in solchen Fällen auch immer einen Haken, und der liegt hier. Kernfusion zu realisieren ist technisch, gelinde gesagt, schwierig. Sehr schwierig sogar. Deshalb gibt es eine seltsame Konstante in der Berichterstattung zu diesem Thema. Egal zu welchem Zeitpunkt man etwa seit den 1950er Jahren fragte, wann wir die Kernfusion denn energiegewinnend einsetzen können werden, lautete die Antwort stets: in rund 30 Jahren. Heute verhält es sich nicht anders. Schauen wir nun, wo das Problem liegt, und weisen gleichzeitig darauf hin, dass es höchst sinnvoll ist, dass die Menschheit dieser Möglichkeit durch intensive Forschung weiter nachgeht. Daraus aber den Schluss zu ziehen, weil wir die Kernfusion irgendwann vielleicht beherrschen werden, ist Klimaschutz heute quasi überflüssig, wäre dann wieder ein tragischer Fall von Schönreden. Insbesondere, weil wir in 30 Jahren längst klimaneutral sein müssen und nicht erst anfangen können. Und ob nicht auch in 30 Jahren weiterhin von in 30 Jahren gesprochen wird, ist keinesfalls gesagt. Wenn wir heute über Atom- oder Kernkraft sprechen, dann geht es meistens um Energiegewinnung durch die Spaltung von Atomkernen. Die damit verbundene Debatte läuft schon seit dem Bau der ersten Reaktoren und ist nicht einfach. Sicher werden sich viele von Ihnen noch an die großen Proteste gegen die Atomkraft aus den 1970er und 1980er Jahren erinnern. Zudem sind die Unglücke in Tschernobyl und Fukushima wohl ins kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Drum führte bei uns in Deutschland ein verschlungener Weg zum Ausstieg, 2011 Unglück in Fukushima, aus dem Ausstieg, 2010 Beschluss zur Verlängerung der Laufzeiten, aus dem Ausstieg, 2002 Änderung des Atomgesetzes zum Ausstieg bis 2021. Seit der Ende 2022 wieder aufgeflammten Debatte im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise führen verschiedene Gruppen immer wieder die Vorteile der Kernkraft auch für die Zukunft an. Wo der Fehler dieses Gedankens liegt, wollen wir hier kurz beleuchten. Zunächst ist die Kernkraft nicht klimaneutral, denn die Anlage muss unter äußerst großem Aufwand gebaut und irgendwann wieder abgebaut werden. Hinzu kommen die Urangewinnung und die Anreicherung, die Energie benötigen. Die Transporte zum Kraftwerk und jene mit dem Atommüll zur Lagerstätte sind ebenso einzubeziehen wie die Verwahrung selbst. Neben den bekannten Gefahren, die bei einem Unglück eintreten können, benötigen wir mit dem Uran eine Ressource, die laut Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, binnen 24 Jahren aufgebraucht sein wird. Zumindest die derzeit bekannten Reserven. Zusätzlich haben wir bis heute weltweit keine vernünftige Lösung gefunden, wie mit den strahlenden Abfällen umzugehen ist. Häufen wird sich zudem das Problem mit der Kühlung der Kraftwerke bei zunehmenden Hitzewellen und niedrigeren Flusspegeln. Wir erinnern uns, Frankreich musste 2022 viele Kernkraftwerke herunterfahren und Strom aus Deutschland einkaufen. Doch der letzte hier folgende Punkt ist von ganz besonderer Brisanz. An der Gesamtenergieerzeugung macht die Kernspaltung bei uns in Deutschland gerade mal 3%, weltweit gemittelt rund 2% aus. Wenn man nun trotz aller bedenklichen Punkte und der horrenden Kosten, die durch eine angemessene Versicherung möglicher Schäden entstünde, auf diese Form der Energieerzeugung zurückgreifen möchte, sollte Folgendes klar sein. Um überhaupt einen nennenswerten Beitrag an der Energieerzeugung zu leisten, der sich dann in der Weise CO2-vermindernd auswirkt, wie es häufig ins Feld geführt wird, müssten wir nur in Deutschland zügig Hunderte von Kernkraftwerken errichten. Abgesehen von der völligen Unbezahlbarkeit, allein der baulichen Vorbereitung einer Idee, die durch den Rohstoffmangel schnell ein Ende finden würde, dürfte sich der Jubel in der Bevölkerung mutmaßlich in engen Grenzen halten. Kurz, die Kernspaltung ist schlicht keine sinnvolle Energieoption. Wenden wir uns also von der Kernspaltung ab und der Kernfusion zu. Die zentralen Parameter, um zwei Kerne zu verschmelzen, sind Temperatur und Druck. Ohne diese beiden Bedingungen scheint es unmöglich, Atomkerne zusammenzubringen, da sie sich elektrisch abstoßen. Es gilt also in erster Linie, diese Kraft zu überwinden, ähnlich wie man zwei gleichpolige Magneten mit genug Muskelkraft aneinander drücken muss. Wollen wir nun die Sonne nachahmen, so stehen wir direkt vor einem komplett unlösbaren Problem. Wir werden es niemals schaffen, hier auf der Erde einen Druck von 200 Milliarden Bar zu erzeugen. Daraus geht zwingend hervor, dass wir mit niedrigeren Werten arbeiten müssen. Und das wiederum heißt, dass wir eine deutlich höhere Temperatur als die 15,7 Millionen Grad im Sonneninneren brauchen. Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass man offensichtlich sehr viel Energie hineinstecken muss, um einen Erfolg zu erzielen. Denn unter Erdbedingungen braucht man 100 bis 150 Millionen Grad. Bei solchen Temperaturen sind Atomkerne und Elektronen voneinander getrennt. Man spricht von einem Plasma. Die Frage lautet also, wie kann man den Zustand dauerhaft auf Temperatur halten, damit die Fusion nicht abbricht? Bisher gelingt es uns, bildlich übersetzt, allenfalls unter riesigem Energieeinsatz ein Streichholz anzuzünden, das dann aber sofort wieder erlischt, bevor die großen Holzscheite anfangen zu brennen, sprich die Fusion weiterläuft. Vereinfacht gesprochen, pumpen wir heute sehr viel mehr Energie in den Prozess hinein, als wir herausbekommen. Noch steckt die Forschung auf dem Weg zu einem kommerziell einsetzbaren Fusionsreaktor in den Kinderschuhen. Im Dezember 2022 machte dann eine Meldung der National Ignition Facility, NIF, aus Kalifornien die Runde, die man als Durchbruch feierte, weil es umgekehrt lief. Ein Kernfusionsreaktor erzeugte erstmals mehr Energie, als man zuführen musste. Aus 2,05 Megajoule wurden 3,15 Megajoule. Was aber nicht in diese Berechnung einfließt, war die zuvor erforderliche Umwandlung von elektrischer Energie in Laserenergie zum Aufheizen des Plasmas. Und um die 2,05 Megajoule Laserenergie zu liefern, benötigte die Anlage leider 300 Megajoule. Der oben beschriebene Erfolg ist zwar vorhanden und bemerkenswert, das Problem mehr hineinstecken als herausholen hat sich aber erstmal nur verlagert. Als Ausgangsmaterial für das Plasma verwendet man am ersten Deuterium 2H und Tritium 3H. Beides sogenannte Isotope, also Sorten des Wasserstoffs, die sich am leichtesten verschmelzen lassen. Sie unterscheiden sich nur durch die Anzahl der Neutronen, sprich in ihrem Gewicht. Man nennt die beiden deshalb auch schweren Deuterium und superschweren Tritium Wasserstoff. Letzterer zerfällt nach rund 12 Jahren und ist ein radioaktiver Bitterstrahler. Das Plasma kann auf verschiedene Arten aufgeheizt werden, anfänglich per Strom, dann aber auch per Hochfrequenzstrahlung, wie in einer Mikrowelle, per Neutralteilchen, also durch Beschuss mit hochenergetischen Partikeln, oder, wie gerade beim kalifornischen Versuch geschildert, per Laser. Ein Magnetfeld muss daraufhin dafür sorgen, dass das Plasma an Ort und Stelle schwebt, um zu verhindern, dass es mit dem Rand des umliegenden Vakuumgefäßes in Berührung kommt, wo es sich sofort abkühlen würde. Letzteres ist viele Kubikmeter groß, obwohl sich darin nur wenige Gramm Material befinden. Übrigens, die extrem hohe Temperatur des Plasmas bedeutet in der Physik nichts anderes, als dass die einzelnen Teilchen eine sehr hohe Geschwindigkeit haben. Wegen deren geringen Dichte in der Brennkammer entsteht deshalb nur verhältnismäßig wenig Wärme. Die weiteren technischen Vorgänge und die zahlreichen Probleme beim Bau eines Kernfusionsreaktors detailliert zu beschreiben, würde den Rahmen des vorliegenden Klimabuches mehr als sprengen. Weil aber bereits dieser kurze Einblick grob begründet, weshalb wir weit von der Nutzung der Kernfusion entfernt sind, sollen hier noch drei wichtige Punkte betrachtet werden. Haben wir genügend Rohstoffe für die Kernfusion? Wie viel Energie lässt sich auf diese Weise erzeugen? Und gibt es strahlende Abfälle? Beginnen wir mit den Rohstoffen. Gehen wir von Deuterium und Tritium aus, so steht Ersteres für unsere Maßstäbe quasi unbegrenzt zur Verfügung. Ein Neuntel des auf der Erde vorkommenden Wassers enthält nämlich Wasserstoff einschließlich des Isotops Deuterium. Dessen Anteil liegt zwar nur bei 0,0035%, da es aber 1,4 Trillionen Tonnen Wasser auf der Erde gibt, kommen am Ende 50 Milliarden Tonnen Deuterium heraus. Das ist, angesichts der Tatsache, dass ein Fusionskraftwerk lediglich rund 250 Kilogramm pro Jahr benötigt, schier grenzenlos. Tritium kommt, weil es ja zerfällt, natürlich viel seltener vor. Nur magere, grob 3,5 Kilogramm gibt es weltweit, weshalb man dieses Isotop zum Betrieb eines Kraftwerks künstlich erzeugen müsste. Zum einen ist Tritium ein Abfallprodukt der Kernspaltung und könnte als solches natürlich für Fusionsreaktoren zwecks Forschung abgeschöpft werden. Zum anderen ist eine Herstellung aus Lithium möglich. Und später soll dies im sogenannten Blanket geschehen. So nennt man die Hülle des Fusionsreaktors, die sich innerhalb des Gefäßes rund um das Plasma befindet. Tritium ließe sich dann während des Prozesses in ausreichendem Maß und praktisch zur sofortigen Nutzung produzieren. Kurz, wir haben genug Rohstoffe für die Kernfusion. Eine Gesamtmengelage, die sonst nur für die erneuerbaren Energien gilt. Beeindruckend ist die Energieausbeute. Im Betrieb setzt die Fusion von Deuterium und Tritium ein schnelles Neutrino plus ein Heliumatom frei und generiert dabei 17,6 Megaelektronenvolt. Das sind zwar nur 44 mal 10 hoch minus 13, wenn man es ausschreibt, also 0,000000000000044 Wattstunden, aber das aus einem einzigen Atom. Und davon gibt es ja nun mal viele. Falls diese Zahlenkunde etwas anstrengend anmutet, hier eine eindrückliche Hochskalierung. Nur ein einziges Gramm Brennstoff ergibt 90.000 Kilowattstunden Energie. Für diese Ausbeute müsste man 11 Tonnen Kohle verbrennen. Nun noch zu den radioaktiven Abfallstoffen, einem besorgniserregenden Problem bei herkömmlichen Atomkraftwerken. Oft wird gesagt, dass bei der Fusion gar keine strahlenden Reste auftreten. Das stimmt so nicht, denn die eben erwähnten schnellen Neutrinos reagieren mit der Wand des Plasmagefäßes, weshalb dort niedrig aktivierbare Werkstoffe verwendet werden. Dennoch entsteht ein geringerer Anteil strahlenden Materials, dessen Radioaktivität aber rasch abnimmt, da sie in nur 100 Jahren auf ein Zehntausendstel des Anfangswertes abfällt. Deshalb ist eine Endlagerung hier nicht notwendig und es können bereits nach 50 Jahren 30-40% des Fusionsabfalls freigegeben werden. Der Rest lässt sich nach weiteren 50 Jahren in Kraftwerken wiederverwenden. Obwohl der Prozess also nicht absolut lupenrein ist, besteht im Gegensatz zu Kernreaktoren kein grundsätzliches Problem mit strahlenden Rückständen. Zum Schluss dieses Kapitels wollen wir noch eine Überlegung, die hin und wieder ins Spiel gebracht wird, aufgreifen. Wäre es eventuell möglich, die Fusion auch bei geringeren Temperaturen laufen zu lassen? Damit könnte man eine ihrer großen Achillesfersen aushebeln. Denn, wie bereits erwähnt, verursacht die enorme Hitze, die es bei diesem Prozess zu erzeugen gilt, die technischen Hürden und damit die unglaublichen Kosten, um überhaupt Versuchsreaktoren auf den Weg zu bringen. Hält die Natur so etwas wie eine kalte Fusion vor? Klar, dass auf diesem Gebiet ebenfalls geforscht wurde. Schon 1926 kam Fritz Panet auf die Idee, Palladium als Komponente einzusetzen. Das Metall kann Wasserstoff und seine Isotope äußerst gut aufnehmen, bei Raumtemperatur etwa das 900-fache des eigenen Volumens. Aufsehen erregte eine Meldung im Jahr 1989, dass zwei Forschern angeblich der Durchbruch gelungen sei. An einer Palladiumkathode sollen sie es geschafft haben, Wasserstoff und seine Isotope Deuterium und Tritium während der Elektrolyse zu verschmelzen. Als Nachweis für den Erfolg führte man die Messung von Neutronen und Gammastrahlung einer bestimmten Frequenz sowie, und das wäre am Ende zivil nutzbare Energie, eines Wärmeüberschusses an, der nicht durch andere chemische Prozesse erklärt werden konnte. Leider war es den Forschern nicht möglich, die oben beschriebenen Ergebnisse vor Zeugen zu reproduzieren, und schlussendlich wurden sie von der American Physical Society, APS, widerlegt. Ich selbst hatte im Januar 2023 die Gelegenheit, ein deutsches Unternehmen zu besuchen und mir dort einen Experimentaufbau anzusehen, bei dem polykristallines Palladium als Kathode genutzt wurde. Das Aufladen des Metalls geschah mittels einer wasserdampfbetriebenen Plasma-Jet-Entladung. Und um das Ergebnis messen zu können, waren ein Gamma-Detektor und eine Neutronendosis-Leistungssonde angebracht. Mir wurde vor Ort berichtet, dass es während des Brennerbetriebs ein reproduzierbares Signal in Form von detektierter Gamma- und Neutronenstrahlung gegeben habe. Ebenso seien Störsignale absolut ausgeschlossen gewesen. Als Meteorologe kann ich hier keine finale Bewertung vornehmen. Doch ist erkennbar, dass es sich möglicherweise lohnen kann, auch an einer umstrittenen Idee dran zu bleiben. Zusammengefasst gilt, die Kernfusion und insbesondere die kalte Fusion in kommerziellen Dimensionen zu nutzen, wäre ein unglaublicher Erfolg für die Menschheit. Aber der Weg dahin ist mutmaßlich noch außerordentlich weit.